Es war 1967, als ich hier nach Frankfurt kam, der 1. September, in die Gemeinde hier in Frankfurt-Höchst, damals noch in der amerikanischen Kapelle, kam ich erst so 1972. Da lagen 5 Jahre dazwischen. Man könnte sagen, ich will nicht sagen, ich war ein schlimmer Finger, aber ich war zwar in der Gemeinde, ich wusste auch, du darfst nicht, du musst das machen, du musst jenes machen, aber genau das habe ich nicht gemacht. Mein Leben war da, obwohl ich jeden Sabbat in Dillenburg wieder in die Gemeinde gegangen bin, unter der Woche 5 Tage, nicht unbedingt so nah bei Gott, weil ich geprägt war von diesem Glauben, du musst. Und es hat mir auch manchmal sogar Angst gemacht. Mein Glaube war nicht attraktiv. Und dann geschah etwas. Horst und Norbert luden mich ein, als ich in Höchst in der Gemeinde war, also in der amerikanischen Kapelle, mal mich unter der Woche mit denen zu treffen. Und da waren Werner Renz und Hajo Scheithauer. Und wir waren so 10, 12, so viel wie jetzt hier, in so einem ganz räuchigen, verrauchten, mit Kippen übersäten, dunklen Raum, wo eine Band, da standen auch die Instrumente noch, übte. Und da haben wir uns getroffen, da haben wir gebetet und die Bibel gelesen. Und da habe ich etwas festgestellt, dass Werner und Hajo ein ganz anderes Bibelverständnis hatten, als ich das. Ich bin als Adventistenkind geboren, als ich das immer in meinem Leben bis dahin erlebt habe. Da gehörte das, du musst das oder das tun oder du musst das auf jeden Fall lassen und nicht machen. Das gehörte nicht zu ihrem Vokabular. Ihnen machte ihr Glaube wirklich Freude und das kam bei mir an. Ich muss gestehen, das war so anders für mich, dass es mich ansteckte. Sie sprachen von Rechtfertigung aus Glauben und nicht, ich muss die Gebote halten, das und das tun, damit ich ewiges Leben habe. Rechtfertigung aus Glauben. Für mich war das damals und auch heute noch ein großes Spannungsfeld, in dem man da steht. Und über dieses Spannungsfeld möchte ich heute Morgen mit euch einmal nachdenken, weil das einen verändert und man dann gewisse Fragen nicht mehr stellt. Denn wenn man es genau betrachtet, ich darf seitdem alles tun, was ich will. Alles. Aber das Erstaunliche war, ich wollte nicht mehr alles. Vieles, was mich früher interessiert hat, hat mich gar nicht mehr interessiert. Ich habe es einfach nicht mehr getan. Aber ich weiß nicht warum, ich habe es nicht mehr getan. Hat mich auch nicht mehr gereizt. Es war nicht mehr so interessant. Und ihr merkt, worauf das schon hinaufläuft, wenn ihr mich kennt. Und jetzt wollen wir in die Bibel einsteigen, weil das möchte ich erklären, warum das so ist. Römer 4. Da lesen wir mal die Verse 1 bis 5 und dann 23 bis 25. Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen, schreibt hier Paulus, wodurch konnte Abraham, der Stammvater des jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Bestimmt nicht wegen seiner guten Taten. Damit hätte er zwar den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, bei den Menschen, aber nicht bei Gott. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Er ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht kann ich vor ihm bestehen. Erstaunlich, steht so in der Bibel, Römer 4. Und wenn wir jetzt in Vers 23 bis 25 lesen, dann wissen wir, warum das da drin steht. Dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben worden, sondern auch für uns. Auch wir sollen Gottes Anerkennung finden, denn wir vertrauen ihm, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Das ist die Aussage des Paulus. Das ist das Geschenk Gottes an uns. Wenn wir dieses Geschenk der Rechtfertigung aus Glauben betrachten, dann können wir eigentlich nur, wie der französische katholische Schriftsteller François Mauriac bekannt hat, mit den Worten: Wir müssten vor Freude erzittern, wenn dieser Glaube nicht wirklich lebendig in uns wäre. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir müssen vor Freude erzittern, wenn dieser Glaube wirklich lebendig in uns wäre. Hat jemand heute Morgen vor Freude gezittert bei dem Thema? Ja? Das steckt da drin. Nur zu oft lässt uns Gott vor die Wand fahren, um uns unsere eigentliche hoffnungslose Lage bewusst zu machen. Ich glaube, wir brauchen das manchmal. Das macht er nicht absichtlich, aber er lässt es zu. Und da kommen wir an den Punkt, erst dann sind wir in der Lage, die Gnade und die Gerechtigkeit Gottes auch wirklich anzunehmen. Schwester White schreibt dazu, zum Thema Rechtfertigung aus Glauben und genau bezog auf diese Situation. Wenn unser Ruhm, unser persönlicher Ruhm im Staub liegt, kann Gott für uns das tun, wozu wir nicht in der Lage sind. Vielleicht erklärt das manchmal so einiges, wo wir nicht wissen, warum es geschieht. Gott ist bei uns. Es muss uns also bewusst sein, was Gott für uns in Christus alles getan hat. Wir hatten vorhin auch dieses gesamte Universum da so ein bisschen angesprochen und da stellt sich halt die Frage, welche Rolle spielen wir als Menschen hier auf dieser Erde eigentlich im Schauspiel der Erlösung? Stehen wir nur passiv daneben? Oder müssen wir durch gute Werke und zahlreiche Aktivitäten vor Gott ein wenig bei unserer Erlösung nachhelfen? Satan wird uns das auf jeden Fall so klar machen. Das Angebot Gottes ist viel zu einfach, zu leicht. Er will uns deutlich machen, dass wir ja eigentlich viel mehr für Gott und seine Gemeinde tun müssen, um wirklich erlöst zu werden. Er will, dass wir seinen Weg, Satans Weg der Erlösung, einschlagen. Welchen Standort habe ich dann? Als ein in Christus gerechtfertigter Mensch. Philipper 3. Vers 20 gibt darauf eine Antwort. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter, das Hoffnung für alle. Luther schreibt hier, wir dagegen haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, ich nehme das so, dann haben wir ein Bürgerrecht im Himmel. Wir haben ein Bürgerrecht, ich habe es in Hattersheim oder in Deutschland. Wir haben ein Bürgerrecht. Und wenn wir, haben wir ein Bürgerrecht im Himmel. Und das schon jetzt. Was bedeutet das für uns? Wir leben dann in einer neuen Wirklichkeit. Wir leben in Christus und Christus lebt in uns. Wir leben in Christus und Christus lebt in uns. Das ist das, was ich internalisieren verstehe. Ja? Er ist in uns. Und das wird gestärkt. Paulus sagt dazu in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geboren oder geworden. Wir als gerechtfertigte Menschen sind mit Jesus Christus gestorben, begraben und auferstanden in der Taufe. Und durch ihn sind wir schon am Ziel. Wir stehen auf der Seite des Siegers über Sünde, Tod und den Teufel. Empfinden wir uns als Sieger? Können wir überhaupt gerechtfertigt sein, solange wir noch auf dieser Erde leben, in einem komplett sündigen Umfeld? Ich glaube ja. Denn auch der gerechtfertigte Mensch, der Jesus Christus im Glauben angenommen hat, lebt bis zur Wiederkunft Jesu noch auf dieser Erde. Das lässt sich nun mal nicht ändern. Dieses Ziel, die neue Erde, haben wir noch nicht. Wir befinden uns aber auf dem Weg dorthin. Jesus selbst betete zu seinem Vater, könnt das nachlesen im Johannesevangelium, 17. Kapitel, Vers 15. Er könnte das ja theoretisch. Ich bitte nicht, du wolltest sie aus der Welt wegnehmen, sondern du willst sie vor dem Bösen bewahren, betet er hier. Gott wäre problemlos in der Lage, die Gläubigen, ja, wäre alles kein Thema für ihn. Aber nein, darum geht es Jesus nicht, sondern du willst sie vor dem Bösen bewahren. Also das alte Leben ist nicht einfach verschwunden mit der Taufe, ist nach wie vor da. Und es macht uns auch hier und da noch unendlich zu schaffen. Wir leben nämlich noch immer inmitten einer Welt von Sünde, Versuchung und Anfechtung. Wir haben einen Gegner. Und der heißt Satan. Beide Mächte in uns liegen im Streit, also der alte fleischliche Mensch und der neue geistliche Mensch. Daraus ergibt sich nicht nur ein theologisches Spannungsfeld. Heilsgeschichtlich gesehen leben wir zwischen dem Sieg Jesu auf Golgatha und dem Triumph seiner Wiederkunft. Könnt ihr euch noch an das Lied erinnern, zwischen Himmel und Erde? Ja? Das ist der Gedankengang, den die dort hier aufgegriffen haben. Du und ich stehen im Spannungsfeld zwischen dem, was bereits durch Jesus Christus angebrochen ist, und dem, was noch aussteht. Wir leben im Glauben, aber noch nicht im Schauen und halten uns an den, den wir nicht sehen, als sehen wir ihn, Jesus Christus. Als Jesus die Jünger verließ und gegen Himmel aufstieg, hat er ihnen einen Tröster versprochen. Den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Partner in dieser neuen Schöpfung, unserer jetzigen Gegenwart. Und das, obwohl die neue Schöpfung oder die Schöpfung der neuen Erde noch aussteht. Dieses Spannungsfeld des noch nicht und des jetzt schon müssen wir gedanklich in unserem Leben letztendlich bewältigen. Wenn wir hier nicht klar sehen, stehen wir in der Gefahr, die Mitte des Weges mit Christus zu verlassen, was ich dann irgendwann nicht mehr will. Durch unsere Geburt als Mensch tragen wir alle die Sünde des ersten Adam in uns. Und wir sind auch zeitlich begrenzt. Unser Leben hat einen Anfang und hat ein Ende. Durch die Wiedergeburt aber zieht Jesus Christus durch den Heiligen Geist in unser Leben ein. Er lebt nun in uns. Dieses neue Leben will alle Bereiche unserer Existenz durchdringen. Es ist nicht die Absicht des neuen geistlichen Menschen, mit dem alten fleischlichen Menschen in friedlicher Koexistenz zu leben oder gar mit ihm eine Ehe einzugehen. Beide Mächte stehen vielmehr in einer ständigen Auseinandersetzung miteinander. Der alte Mensch ist nicht eine ein für allemal abgetane Angelegenheit. Und der neue Mensch ist keinenfalls ein fester Besitz, der mir nicht mehr genommen werden kann. Die Schlussfolgerung, die sich aus diesem Spannungsfeld ergeben, führen uns in ein Abenteuer. Dieses Abenteuer, das wir erleben, ist nicht nur ein gedankliches Experiment, sondern das Wagnis, sich immer wieder in die offenen Arme Jesu fallen zu lassen. Stellt sich die Frage, wie erlange ich diese Rechtfertigung aus Glauben? Das ist ja die zentrale Frage. Wie erlange ich das überhaupt? Wie kann ich das bekommen? Brief an die Epheser, Epheser 1, Verse 3 bis 6, da steht das. Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Wir haben bereits am Anfang unserer Betrachtung festgestellt, dass Gerechtigkeit durch Glauben ein Werk Gottes für uns Menschen ist. Kein Mensch kann seine Anwartschaft auf das Reich Gottes durch eigene Leistung erwerben. Gott gibt uns die Sohnschaft, wie er es bereits vor Grundlegung unserer Erde getan hat. Und ich finde, wenn wir das auf die allererste Frage von Nathanael den Menschen versuchen deutlich zu machen, dann macht das Sinn. Da kann ich was mit anfangen. Gott ist immer und allein der Handelnde, wenn es um unsere Errettung geht. Diesen göttlichen Grundsatz begegnen wir in der ganzen Bibel. Gott ruft die Welt aus dem Nichts ins Sein. Gott lässt seinen unsterblichen Sohn sterben, erweckt ihn und setzt ihn zu seiner Rechten ein. Und jetzt kommt's. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott bewirkt die Wiedergeburt in uns. Und Gott handelt, er ist der Aktive. Und der Mensch? Sind wir nur der passive Teil, an dem gehandelt wird? Nein, Gott schließt den Menschen bei seinem Handeln niemals aus. Wenn Gott ruft, dann liegt es an uns, ob wir antworten oder schweigen, gehorsam sind oder ausweichen, glauben oder im Unglauben verharren. Irgendwann wird Gott jeden Menschen in seinem Leben begegnen. Vielleicht in Form einer Predigt, des geschriebenen Wortes oder auf irgendeine andere Weise. Genau in dieser Situation schenkt Gott dir und mir die Freiheit für sich, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Um angenommen zu werden, müssen wir unsere Hand ausstrecken. Durch unseren freien Entschluss haben wir Jesus Christus angenommen. Diese freiwillige Anhängerschaft bestimmt unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, Verse 10 und 11, darum, Brüder, befleißigt euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christi. Diese Aufforderung, unsere Erwählung festzumachen, also auf ihn zuzugehen, die Hände auszubreiten, lässt den Schluss zu, dass wir unsere Rechtfertigung durch Christus wieder verlieren können. Unsere geistliche Existenz scheint bedroht. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, ist die Vergebung unserer Sünden eine endgültige oder nur eine vorläufige? Beim Computer kann man löschen. Das ist aber immer noch am Computer. Das kann man auch wieder sichtbar machen. Ist das sowas mit unserer Sünde? Lesen wir dazu Epheser 1, Verse 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Paulus wird in zahlreichen Texten im Neuen Testament nicht müde, diese gute Nachricht zu betonen. Wir haben Vergebung unserer Sünden. Unsere Vergangenheit ist durchgestrichen. Getilgt ist all unser Versagen und wir haben Zugang zu Gott. Dies ist eine unumstößliche Gewissheit, in der wir leben können. Gott hat an uns gehandelt und kein Mensch wäre von sich aus dazu in der Lage gewesen. Das ist Rechtfertigung aus Glauben. Der durch den Glauben gerechtfertigte Mensch hat das ewige Leben, sagt die Heilige Schrift. Hierzu drei Aussagen. Lukas 10, Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Also nicht unser Strafregister, was wir alles gemacht haben, was ich so zwischen 67 und 72 gemacht habe, sondern dass ich dabei bin. Das ist das Wesentliche. Johannes 6, 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Und im Römer 8, 16 und 17, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden, heißt es hier. Die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind, ist kein Gefühl. Es ist eine feste Überzeugung, die sich auf die Aussagen Gottes in der Heiligen Schrift stützt. Gegen unsere eigene Unsicherheit und gegen alle Einflüsterungen Satans kann ich überzeugt aussagen: Ich bin ein Kind Gottes durch Jesus Christus. Er, Jesus Christus, ist die Gewissheit meines Heils. Diese Gewissheit ist gebunden an Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit ist. Entscheidend ist unser Bleiben in ihm, in Jesus Christus. Und hier sind wir wieder bei dem Thema, was wir die letzte Zeit öfters hatten, bei der Beziehung. Die Beziehung mit Jesus Christus, die müssen wir einfach pflegen. Der Apostel Johannes sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das heißt für uns, wenn wir Christus im Glauben angenommen haben, dann kommen wir nicht ins Gericht. Also wir müssen weder vom tausendjährigen Reich oder sonst irgendwas Angst haben. Ja? Mit dem Tod Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha hat Jesus dieses Gericht, seine Konsequenz für den Tod, für uns schon auf sich genommen. Jesus Christus erlitt das Urteil des jüngsten Gerichts an unserer Stadt und schloss es ab mit der Aussage am Kreuz, es ist vollbracht. Durch diese Tat Jesu ist eines sicher, dass alle Gläubigen, die diese Beziehung pflegen und an ihm festhalten, nichts mehr von der Liebe Gottes trennen kann. Und durch dieses Gericht, was dann da stattfindet, wo wir fast Zuschauer sind, er bringt für den Himmel und die Menschen den Beweis, unser Gott ist gerecht. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dieses wunderbare Geschenk gemacht hast, dass wir Gerechtigkeit erlangen können, nur dadurch, dass wir an dich glauben. Herr, wir lassen dich in unser Leben hinein. Wir haben Ja gesagt zu dir. Bei all den Dingen, die jetzt hier um uns passieren, die alle nicht schön sind, wo wir Ängste haben, wo wir nicht wissen, manchmal auch, wie es weitergeht, vor allem auch mit unserem Land, mit der ganzen Erde, was wir so alles anstellen. Aber Herr, wir können sicher sein. Und dafür danken wir dir und vertrauen darauf, du bist bei uns. Du bist mit allen Geschwistern auf dieser Erde, mit allen Menschen, die Ja zu dir gesagt haben. Und du wirst alles gut machen. Aber Herr, wir warten auf den Moment, wo du deinen Sohn schickst. Ja, schick ihn bald. Amen.